Ermutigende Blickwinkel, der Podcast zur nachhaltigen Transformation.
Das Ziel von ESG ist wirklich langfristig. Also wir gucken hier langfristig, wo Nachhaltigkeitsaspekte, die wirklich finanziell zu Buche schlagen, Investitionsentscheidungen beeinflussen. Also wenn man das so sieht, je mehr Volatilität, je mehr Chaos, je mehr Unsicherheit herrscht, desto mehr braucht man eigentlich die Daten, die nicht in einer Finanzbilanz auftauchen, die man nicht einfach so aus einem Unternehmensbericht herausliest.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge unseres Podcasts Ermutigende Blickwinkel der Evangelischen Bank. Wir befinden uns in der zweiten Staffel, wo es um das große Thema Sustainable Finance geht. Und in dieser Folge gehen wir im Speziellen der Frage nach, ob nachhaltige Investments aus der Nische erwachsen und zur Norm werden. Mein Name ist David und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Freut euch also auf spannende Einblicke und wertvolle Tipps für Kirche, Gesundheits- und Sozialwirtschaft. Wir sind heute zu Gast und vor Ort bei MSCI in Frankfurt und sprechen mit Simone Ruiz-Fagott. Sie ist Executive Director und Head of ESG and Climate Regulatory Solutions bei MSCI. MSCI ist einer der führenden Anbieter von Finanzmarkt- und Nachhaltigkeitsdaten. Das Unternehmen gibt eine Vielzahl verschiedener Aktienindizes heraus, die nach unterschiedlichen Kriterien zusammengesetzt werden. MSCI ist mit Portfolio- und Risikoanalysen im Research-Bereich aktiv. Frau Ruiz-Fagott, schön, dass Sie heute bei uns sind. Zu Beginn, was hat Sie eigentlich dazu motiviert, in die Welt der nachhaltigen Finanzen zu gehen?
Ich kam wahrscheinlich zu dem Thema, vielleicht auch, weil ich aus dem Städtchen Freiburg im Breisgau komme und da, sagen wir mal, die grünen Themen schon sehr früh, vielleicht mit der Muttermilch, gefüttert werden und meine Mutter auch sehr aktiv war in der Ökobewegung. Mhm. Meine Eltern beide Biologen. Ich habe aber auch eine große Leidenschaft für, sagen wir, Ökonomie und finanzpolitische Themen. Habe auch Ökonomie studiert und kam dann irgendwann mehr durch Zufall zur Nachhaltigkeit, als ich in Brüssel gearbeitet habe und gesehen habe, was da alles passiert, rund um den Emissionshandel. Mhm. Seither bin ich einen weiten Weg gegangen und ich glaube, vom Emissionshandel zum Sustainable Finance Thema ist es dann gar nicht so weit, weil es geht um das Bepreisen und um die Bemessung finanziell relevanter Nachhaltigkeitsfaktoren.
Ja, vielen, vielen Dank für Ihren Einblick und spannend, wie Sie in den Bereich gekommen sind. Und bevor wir jetzt ans Eingemachte gehen, Sie wissen, was jetzt kommt. In unserer Tradition hier beim EB-Podcast, wir werden uns entweder oder Fragen widmen. Und dazu werde ich Ihnen jetzt ein paar Fragen stellen und Sie antworten einfach ganz spontan, was Ihnen direkt einfällt. Sind Sie bereit?
Absolut.
Okay, wunderbar.
Schnell und ehrlich.
Mobiles Arbeiten oder Büroarbeit vor Ort?
Eine gute Mischung. Mhm. Ich möchte die Büroarbeit vor Ort nicht missen.
Ja, wieso?
Unglaublich wichtig, die Kontakte, gerade wenn man jüngere Kollegen hat, die brauchen einen vor Ort. Und man braucht die Energie von den jüngeren mitarbeitenden Kollegen genauso. Also ich brauche die Mischung.
Okay, also es ist nicht nur die gute Kaffeemaschine.
Die könnte besser sein.
Abenteuer oder Wellnessurlaub?
Absolut Abenteuer. Ich habe gerade einen Wellnessurlaub hinter mir und habe mir geschworen, nie wieder. Ich brauche die Natur, ich brauche die Action. Ich hasse diese Buffets, Nonstop-Buffets. Ich brauche wenig zu essen, gutes Essen. Kann man sich auch mal selber kochen.
Ja, also es geht eher darum, neue Gefilde für sich zu entdecken.
Ja, und nicht diese Überreizung eigentlich, ja.
Nachhaltiges Investieren wird längst nicht mehr nur in Fachkreisen diskutiert, sondern ist auch zentrales Thema in der Finanzwelt. Und vor allen Dingen entwickelt sich das Ganze auch in der Gesellschaft und ist im Mainstream angekommen, ist präsent. ESG-Kriterien sind heute da ein wichtiger Bestandteil vieler Anlagestrategien. Was sind aus Ihrer Sicht aktuell die größten Trends in der Branche? Und vor allen Dingen, was gibt es dementsprechend? Ja, wo es einen Trend gibt, gibt es auch einen Gegentrend? Was gibt es für Gegenbewegung oder vielleicht auch kritische Stimmen, die an Bedeutung gewinnen? Was meinen Sie?
Ja, danke. Das ist eine gute Frage. Wir haben vielleicht auch so ein bisschen Historie dazu. Ich mache das jetzt seit fast 20 Jahren. Und der erste Treiber für nachhaltige Anlagen oder ESG-Anlagen, sie waren damals wirklich so Socially Responsible Investment, SRI. ich glaube, die Jüngeren unter uns kennen diesen Begriff gar nicht mehr. Das waren aber wirklich die ethisch motivierten Anleger, also wertebasierte Anlagekanon betrachtet haben. Und da ging es um Ausschlüsse. Man hat bestimmte Anlageklassen ausgeschlossen. Das waren die sogenannten Sin-Stocks oder Sündenanlagen, Tabak, CO2-intensive Industrie, Waffen und andere. Andere wurden explizit reingenommen, die dann vielleicht umweltfreundliche Dienstleistungen oder Produkte angeboten haben oder soziale orientiert. Diese Ausschlüsse, die waren damals auch leicht zu erklären, gut verständlich. Dem konnte man folgen. Man wusste, in was man investierte und in was man eben nicht investierte. Dann kam der Begriff ESG, also Umwelt-, Sozial-, Governance-Faktoren hoch. Und man guckte sich die Firmen an, die besonders finanziell betroffen waren von besonderen Risiken und nicht in der Lage, diese gut zu verwalten. Also man guckte sich die Risiken an, die sehr sektorspezifisch sein konnten, die Nachhaltigkeitsrisiken, ja, was man sich vielleicht jetzt nicht so direkt denkt, aber ein guter ESG-Rating kann eben auch eine Energiefirma sein, kann aber auch ein Waffenhersteller sein, kann aber auch ein soziales Unternehmen sein. Ja? Die alle können in diesem Bereich bewertet werden. Und es ist immer sektorspezifisch. Also eine Firma ist relativ gesehen besser oder weniger schlecht als eine andere. Und es geht immer um finanziell relevante Komponenten. Ja, das ist ESG. Und in den letzten 10 Jahren haben wir gesehen, dass es zu viel Verwirrung kam, weil einerseits man sagt, ja, diese Risiken sind finanziell relevant. Aber man erwartet, dass Nachhaltigkeitsfonds sich eben auch um einen sozialen Mehrwert kümmern, um umweltfreundliche Produkte, umweltfreundliche Investitionen. Und das nennt man Impact. Und da sehen wir die folgenden Trends. Also einmal war die Regulierung ein wichtiger Treiber, die eben auch diesen Impact, diese Impact-Perspektive mit reingebracht hat. Da gab es dann die berühmten SFDR, CSRD und so weiter, die ganzen Kürzel. Da ging es um Berichterstattungspflichten für Unternehmen, aber eben auch für Anleger. Und daraus entstand ein Rahmenwerk, was wirklich dazu geführt hat, dass wir ESG als Mainstream sehen. Jeder Anleger in der EU macht das. Die EU hat auch mit 60% der Kapitalanlagen, die ESG-Risiken betrachten oder eben Nachhaltigkeitsaspekte mit integrieren, ist einer der führenden Regionen in der Welt, auch durch die Regulierung. Der zweite Trend ist, dass die Nachhaltigkeitsrisiken zunehmen und dementsprechend bestimmte Risiken stärker in den Fokus rücken. Dazu gehören Klimarisiken. Vor 10 Jahren ging es darum, welche Firma ist gut aufgestellt für eine Transition. Heute fragt man sich als erstes, kann die Firma Klimarisiko? Also hat sie ihre Standorte nicht zu nah an einem Wasser, das möglicherweise sich in eine Gefahr verwandeln könnte? Oder ist sie außerhalb einer dürresensiblen Region? Oder ist sie möglicherweise von Waldbränden bedroht? Und diese Fragen, die eben zu Unterbrechungen bei der Lieferkette führen könnten, aber auch Standortsicherheit gefährden, Mitarbeiter gefährden, generell einfach ein Geschäftsrisiko darstellen, die sind jetzt präsenter geworden. Einfach weil der Klimawandel und die Folgen präsenter oder, sagen wir mal, spürbarer werden.
Ja, also ist das Ganze sehr, sehr viel komplexer, als man denkt auf den ersten Blick. Vielen Dank schon mal für den ersten kurzen Deep Dive. Sie haben Nachhaltigkeit und Impact auch erwähnt. Kann man das Ganze gleichsetzen, beziehungsweise was ist der Unterschied?
Ja, also ein Impact ist eigentlich immer Verbesserung bestimmter Indikatoren. Das können jetzt soziale sein. Zum Beispiel sieht man hier als wichtigen Indikator den Zugang zu Finanzierung, also Access to Finance. Also Impact wird oft definiert über die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, die SDGs. Und da sehen wir verschiedene. Da gibt es eben die Bekämpfung von Hunger, Zugang zu Finanzierung, Zugang zu Strom und Elektrizität. Also es gibt verschiedene soziale Komponenten, natürlich auch Gesundheit, Bildung, Geschlechtergerechtigkeit. Und hier sehen wir, dass Impact-Investitionen oftmals daran bemessen werden, ob sie hier einen Unterschied machen. Es kann aber auch die Reduktion von Treibhausgasen sein, also CO2 und dementsprechend Klimaschutz. Und in diesem Impact-Bereich versucht man eben zu schauen, ja, verändert sich jetzt wirklich was vor Ort? Also mit meinen Investitionen bewege ich etwas und am Ende gibt es eben weniger Hunger, mehr Gesundheit, mehr Bildung, oder schichte ich einfach nur in meinem Portfolio um und habe dann vielleicht mehr Firmen, die Gutes bewirken, aber ich habe nichts Gutes bewirkt. Ja? Also diese Wirkungsfrage ist eine ganz wichtige im Impact-Bereich und es ist manchmal schwer nachzuweisen.
Ja. Vielen Dank dafür. Sie haben ja schon über viele Auswirkungen gesprochen. Ja, wenn man sich die Welt anschaut, ist viel im Umbruch. Und wie beeinflussen denn politische Entwicklungen den Markt? Können Sie da kurz drauf eingehen?
ja, ich glaube, jeder von uns ist morgens als Erster immer am Smartphone und schaut, was in der Nacht davor passiert ist. Und diese geopolitischen Entwicklungen beeinflussen im Moment enorm den Markt, das kann man nicht leugnen. Aber nochmal, das Ziel von ESG ist wirklich langfristig. Also wir gucken hier langfristig, wo Nachhaltigkeitsaspekte, die wirklich finanziell zu Buche schlagen, Investitionsentscheidungen beeinflussen. Also wenn man das so sieht, je mehr Volatilität, je mehr Chaos, je mehr Unsicherheit herrscht, desto mehr braucht man eigentlich die Daten, die nicht in einer Finanzbilanz auftauchen, die man nicht einfach so aus einem Unternehmensbericht herausliest. Und dann kann man wirklich sagen, es gibt eigentlich eine größere Nachfrage, auch nach zukunftsgerichteten Daten, die haben wir es noch gar nicht besprochen. Mhm. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass Nachhaltigkeitsprobleme ja nicht weggehen, nur weil Politiker dieser Welt sich nicht auf Klimaschutz einigen können oder dem Klimaschutz abschwören.
Ja, Sie haben jetzt öfter das Wort langfristig genutzt. Was heißt langfristig konkret in Jahren?
Ja, beim Klimawandel ist es sehr langfristig, was aber sich nicht unbedingt beißt mit dem Anlagemarkt. Wir haben gesehen, dass viele Bankenaufseher, zum Beispiel auch die Bankenaufsicht generell, sagen, 10 Jahre soll man langfristig nehmen. Es reicht bei weitem nicht aus. Da sehen wir noch überhaupt keine Unterschiede in den Klimaextremen. Ja, diese sieht man erst bei den Klimarisikomodellen nach 30 Jahren. Aber wenn man sich jetzt einen Pensionfonds anguckt, der die Gelder seiner Kunden, also vor allem sind es ja Arbeitnehmer, dann eben auf so eine lange Zeit dann auslegt. Ich meine, auch bei mir sind es noch 20 Jahre bis zur Rente. Ja, dann hat man eben einen sehr viel langfristigeren Horizont, der passt mit diesen langfristigen Modellen. Also sagen wir mal, ein großer Versicherer oder ein großer Pensionfonds muss sich das eben auch angucken auf diese Zeit.
Eine der aktuellen regulatorischen Entwicklungen ist das sogenannte Omnibus-Verfahren. Hier gibt es immer wieder Neuentwicklungen. Können Sie uns sagen, was dahinter steckt und wie diese Diskussion den Markt für nachhaltige Finanzprodukte verändern könnte?
Das Omnibus-Verfahren, was jetzt eben im Februar von der Kommission vorgeschlagen wurde, bezieht sich auf 3 Rahmenwerke erstmal, der Sorgfaltspflicht, der nachhaltigen Berichterstattung und die EU-Taxonomie, die uns dazu dient, Aktivitäten in grün oder nicht grün einzustufen. Die ist eigentlich jetzt eine Art Verlangsamung des bisherigen Prozesses, denn viele dieser Regulierungen und Richtlinien sind schon in Anwendung oder sollten gerade in Anwendung kommen. Und insofern hat es uns schon ein bisschen auf dem kalten Fuß erwischt, muss ich sagen. Es gibt Raumvereinfachung. Und zusätzlich zu der Vereinfachung soll eine Pause stattfinden. Statt jetzt von etwa 2.000 auf dann in 2-3 Jahren bis zu 50.000 Unternehmen sollen eben diese Ausweitung soll nochmal eingefroren werden und nochmal pausiert werden. Das wurde so gut wie beschlossen im Europaparlament und dementsprechend haben die Unternehmen, die jetzt noch nicht berichten müssen, nochmal eine 2-jährige Pause und haben Zeit, sich darauf vorzubereiten. Und die Berichterstattungsstandards sollen auch nochmal überarbeitet werden bis in den Oktober dieses Jahres.
Ja. Wir hatten ja gerade schon über das S in Nachhaltigkeit gesprochen und da würden wir jetzt gerne noch mehr drauf eingehen. Ja, wenn von Nachhaltigkeit gesprochen wird, da denken viele nämlich zunächst nur an Umwelt- und Klimaschutz. Aber Nachhaltigkeit umfasst eben noch viel mehr. Das haben wir gerade schon angerissen. Warum wird aus Ihrer Sicht das S in ESG für soziale Nachhaltigkeit weniger betrachtet? Und warum ist das S aus Ihrer Sicht so wichtig?
Ja, ich habe hier im Büro eine Kollegin, die sich genau über dieses Thema sehr oft bei mir Luft macht und die auch sehr dazu beiträgt, dass das S bei MSCI und generell im ESG-Bereich sehr viel wichtiger wird, weil sie das einfach so gut erklärt. Ich versuche das jetzt mal nachzumachen, wie sie es mir erklärt.
Gerne.
Also es ist wirklich so, das S wird oft als subjektiver, weicher, weniger konsensfähig betrachtet als die E- und G-Säulen. Das ist aber nur teilweise zutreffend, denn man kann das durchaus quantifizieren. Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, auch interessant, ist auch Teil der SFDR. Nicht alle Unternehmen veröffentlichen Verletzungs- oder Todesraten unter ihren Arbeitern in konsistenter Form. Ja, man kann das schlecht vergleichen. Daher nutzen wir dann nationale Datenpunkte von Arbeitsschutzbehörden, um diese Unternehmensangaben zu ergänzen. Und im Finanzsektor haben wir zum Beispiel Beschwerden von Verbrauchern. Da greifen wir dann auf regulatorische Datenbanken zurück, um die Leistung besser bewerten zu können.
Haben Sie denn noch weitere konkrete Kriterien für soziale Nachhaltigkeit, die man in Investitionsentscheidungen berücksichtigen kann?
Ja, vielleicht kann man auch erstmal noch sagen, dass das S wichtig ist. Das habe ich bisher nicht gesagt. Wir haben eine Studie, die ist auch zugänglich auf unserer Webseite. Da gucken wir, wie das überhaupt zu Buche schlägt. Ja, sagen wir mal, ich bin ein Investor und sage bisher, sind mir die sozialen Themen nicht so wichtig. habe ich mir bisher nicht angeguckt. Wir haben das runtergebrochen auf 10 bis 15 besonders wichtige Indikatoren und haben uns angeguckt, wie Firmen über die letzten 11 Jahren dazu performt haben. Die besonders gute, also wir gucken uns immer die ersten 20%, die Top 20% im Vergleich zu den Bottom 20%, also den schlechtesten Performern an und sehen, dass die halt in allen Weltregionen, die wir uns angucken, also Nordamerika, Europa und der asiatische Raum, dass die Unternehmen, die in den drei Hauptthemenbereichen, sage ich gleich, was die sind, besser performt haben als die anderen, dass die dann auch einen besseren Finanzabschluss hatten. Also die haben finanziell besser performt als die, die schlechtere Sozialkriterien erfüllt haben. Und die drei Themenbereiche sind Humankapital, Produkthaftung und Widerstand von Anspruchsgruppen. Vielleicht noch ein interessantes Beispiel aus dem Bereich Datensicherheit, was auch dazu gehört. Wir haben gesehen, dass sich seit 2014 gibt es viel mehr Firmen mit IT- und Kommunikationshintergrund in den Firmen, die bei uns im Index sind. Da hat sich das Gewicht verdoppelt. Also viel mehr Kommunikations- und IT statt Industrie. Und dadurch werden diese S-Faktoren auch viel wichtiger, denn diese Firmen haben keinen Abfall, die haben keine hohen CO2-Ausstöße, also das noch vor KI. Also jetzt kommt es ein bisschen mehr natürlich dadurch, aber es sind im Prinzip Firmen, wo das S und das G viel wichtiger ist als das E.
Wir haben jetzt viel über Impact gesprochen, aber es gibt ja auch die Kehrseite der Medaille beziehungsweise die negative Auswirkung von Investitionen und die kann man auch messen. Das beschreibt der Begriff Adverse Impact und wie genau wird das in der Praxis gemessen? Können Sie uns Einblicke geben?
Mein Pet Project oder meine Hauptaufgabe hier bei MSCI. Ich bin auch Mitglied der Arbeitsgruppe von ESMA, die sozusagen maßgeblich verantwortlich ist für die Umsetzung der SFDR, die ja den Adverse Impact erfunden hat. Übersetzt heißt es nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen. Also es gibt ein Übergewicht an Umweltfaktoren. Wie gesagt, es ist einfacher, ja, ist auch natürlich. In einer vorgesehenen Überarbeitung sollten dann noch viele Soziale dazukommen. Also der Regulierer ist sich dessen bewusst. Und in der Praxis wird das so gemessen, dass wir wirklich gucken, also wir sammeln die Daten von den Unternehmen global. Wir haben über 11.000 Unternehmen, für die wir uns die 64 Datenpunkte der SFDR angucken. Es sind nicht nur 64, also es sind 225, um genau zu sein, weil jeder Datenpunkt hat nochmal Unterdatenpunkte. Und 14 sind die wichtigsten, 14 Indikatoren. Dazu gehören Treibhausgasemissionen, aber auch die Diversität des Vorstandes, umstrittene controversial Waffen, also eine große Palette. Und überwiegend haben wir die Daten, also die meisten Indikatoren haben wir so 60, 70, 80 mal auch 90% Daten von den Unternehmen vorliegen. Aber es gibt ein oder zwei, da haben wir wirklich kaum Daten. Und das sollte die CSRD schließen, diese Lücke sollte geschlossen werden. Dazu gehört zum Beispiel der Gender Pay Gap, also die Lücke zwischen dem weiblichen und männlichen Verdienst hier. Und das ist einfach so, dass viele Firmen das gar nicht berichten. Und wenn sie es berichten, berichten sie es vielleicht nur für Standort A, aber nicht für Standort B bis Z. Sie berichten es in tausenden Varianten. Und unser Job ist, diese Datenlage zu sichten, die Daten zu bereinigen, zu standardisieren, vergleichbar zu machen, aber dann eben auch zu schätzen, wenn keine Daten vorliegen. Genau.
Wie können denn Investoren mit solchen, ja, wie Sie jetzt auch übersetzt haben, nachteiligen Messungen umgehen?
Da gibt's einfach so viele Ansätze im Markt. Einerseits muss man die schlechten Firmen ausschließen. Andererseits will man die Firmen, die ja vielleicht potenziell auch einen Mehrwert liefert, nicht ganz rausnehmen. Man möchte auch sich nicht ganze Sektoren ausschließen. Also es ist halt einfach so, der Regulierer geht davon aus, dass Firmen, die einen hohen CO2-Fußabdruck haben, prinzipiell schlecht sind. Aber wenn wir die nicht mit einbeziehen und die begleiten bei einer CO2-neutralen Produktion, die ja vielleicht 10 Jahre braucht, bis sie marktfähig ist, wo sollen denn die das Kapital dafür herbekommen? Ja, dann führt das zu einer Deindustrialisierung, ist aber auch nicht das Ziel des Regulierers.
Also ich denke, das ist gerade eine gute Überleitung zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Kommen wir zurück zu MSCI, also Ihrem Arbeitgeber. Wir hatten ja bereits darüber gesprochen, dass das Unternehmen einer der führenden Anbieter für ESG-Daten ist. Welche Rolle spielen denn Daten bei der Bewertung von nachhaltigen Investments, beispielsweise auch dem Adverse Impact?
Ich weiß gar nicht, wie man es ohne Daten macht, aber das ist, vielleicht ist gerade ein bisschen meine jobbezogene Brille. Es ist auf jeden Fall eine wichtige Grundlage. Vielleicht gibt es manche, die das ohne Daten machen, aber irgendwann die größten Anleger im Markt brauchen diese Daten, wie Also es wird genutzt und gebraucht und ganz besonders für nachhaltige Investitionen, denn alle anderen Daten kann man sich ja im Prinzip aus der Finanzbilanz ableiten und brauchen auch nicht so eine Übersetzungsanstrengung. Ja. Mhm. Aber wir haben auch gesehen, dass die regulatorischen Vorgaben da ganz stark fokussiert haben. Also eben, ich habe ja die SFDR Adverse Impact genannt. Dadurch lassen sich nachhaltige Produkte auch besser vergleichen. Das macht natürlich auch Sinn. Mhm. Jetzt gibt es die neuen Regeln der ESMA, das ist die Aufsichtsbehörde, ich hatte es schon erwähnt, zur ESG und Nachhaltigkeitsbenennung von Fonds, die natürlich ganz stark darauf auswirken, dass eigentlich der Name meist das ist, was sich ein Investor anguckt und auf dessen Basis er den Fonds kauft. Die meisten gucken sich noch nicht mal die Komposition eines Fonds an. Dann denken sie, sie wissen, was sie kaufen. Und laut ESMA ist das halt dann meistens, sagen wir mal, das ist eigentlich schon Greenwashing, weil der Kunde erwartet, dass bestimmte Sektoren gar nicht drin sind, wie Öl und Gas, sind aber drin. Und dadurch, dass jetzt diese strengeren Regeln eingeführt haben, haben sie eigentlich de facto ein Label eingeführt. Also wenn man jetzt nachhaltige Fonds, also Fonds mit einem nachhaltigen Namen kauft, kann man sich sicher sein, dass da Tabakproduktion raus ist, eben umstrittene Waffen raus sind, Waffenhersteller raus sind. Aber auch bei den fossilen Brennstoffen werden Grenzwerte eingezogen. Also dadurch sind gerade diese Daten qua Regulierung natürlich jetzt sehr wichtig im Markt, ja. Und sind auch, sagen wir mal, Backbone, also spielen eine Schlüsselrolle für jeden, der nachhaltige Investments aufzieht. Denn es gibt kaum jemanden, der das macht, ohne dem dann auch einen Namen zu geben, ne? Also ist ja klar.
Ja. Können wir denn zusammen einen Blick hinter den Vorhang werfen und können Sie uns erläutern, wie diese Daten generiert werden und welche Kriterien werden dafür angewandt und wie werden diese berechnet?
Ja, also natürlich wichtige Fragen, gerade für uns jetzt, weil wir auch demnächst reguliert werden als ESG-Datenanbieter. Wir sammeln nur öffentlich verfügbare Daten. Also entweder direkt berichtet von den Unternehmen oder von Drittquellen. Also wenn uns jetzt ein Unternehmen kontaktiert und sagt, die Daten, die ihr habt, die stimmen nicht, hier sind andere, dann fragen wir als nächstes, ja, und wo finden wir die? Sind die öffentlich verfügbar? Können wir das verifizieren? Und die Daten sind auch kostenfrei verifizierbar. Wir sind im Kontakt mit Unternehmen, die dann auch uns auf Fehler aufmerksam machen. Also das gibt diesen Prozess. Und die Daten sind im Wesentlichen unstrukturiert. Wir kriegen die und dann arbeiten wir daran. Und da teilweise werden da 2 oder 3 Arbeitsschritte nochmal gebraucht, bis wir sie in einem total vergleichbaren Format haben.
Wo sehen Sie denn die Zukunft von ESG-Daten? Und werden sie weiter an Bedeutung gewinnen?
Die ESG-Daten werden besser, wir sehen das. Ich habe da nochmal eine Zahl für Sie.
Gerne.
Wir hatten 2008 etwa 7% der Unternehmen, die börsengelistet sind, die überhaupt ihre CO2-Daten berichtet haben. Also ziemlich kleiner Anteil. Heute sind es über 70%, also Faktor 10. Und das Greenhouse-Gas-Protokoll, was sozusagen sagt, wie man das zu bemessen hat, also das Wie, ist auch sehr verbreitet als Bemessungsgrundlage.
Nachhaltiges Investieren wird oft mit Verzicht und Einschränkungen verbunden. Ist also nicht alles nur positiv. Welche Anreize braucht es denn, damit weiterhin Kapital in nachhaltige Projekte fließen kann?
Ich denke, die Regulierung ist ein wichtiger Anreiz gewesen und wird es auch bleiben. Gerade in Europa hat man auch nochmal eine neue Bekenntnis zum Thema Klimaschutz, Green Deal und so weiter gehört. Was ich aber auch so höre von unseren Kunden, wir haben so ein Beratungsgremium, was sich 2-mal im Jahr trifft mit 15 großen Anlegern, die nach wie vor einfach das Thema Nachhaltigkeit ganz aus ihrer Kundensicht und aus ihrer Sicht definieren, ganz unabhängig vom Regulierer. Für die ist Langfristigkeit entscheidend, weil sie eben in der Kurzfristigkeit keinen Mehrwert sehen. Wenn sie sich kurzfristig orientieren, machen sie langfristig keinen Gewinn für ihre Kunden. Die Kunden sind dabei mit dem Atem, mit der Geduld, dann eben auch etwas länger zu warten. Und ich denke, vielleicht mit dem Spruch von der Christine Lagarde, die ja auch nicht immer leichte Zeiten hat als einzige Frau im Vorstand der EZB, wenn wir beim Klimawandel nichts unternehmen, haben wir am Ende nichts, worauf wir noch Rendite erzielen können. Ja.
Am Ende jedes Gesprächs bitten wir unseren Gast, einen Mutmacher mit uns zu teilen. Und das kann ein Buch sein, ein Zitat oder auch eine spannende Begegnung, der unsere Hörerinnen und Hörer ermutigt, sich eben nicht immer mit diesen leichten Themen, die wir hier besprechen, auseinanderzusetzen.
Mutmacher.
Frau Simone Ruiz-Vergott, welchen Mutmacher haben Sie uns denn heute mitgebracht?
Ja, in der Tat einen ganz persönlichen. Ich lese gerade die zweite, ich glaube, Autobiografie von der Michelle Obama, aber das hat eigentlich gar nichts mit ihr zu tun. Das war einfach so eine Resonanz. Also bei mir geht es immer sehr stark um den Glauben an die Resilienz. Also wir leben in einer sehr volatilen Welt und ich habe auch nicht immer gerade den höchsten Optimismus, ob wir das noch schaffen. Ja, und da brauche ich immer so ein bisschen was mich beruhigt, auch gerade des Nachts. Und das Thema Resilienz hat mich schon länger begleitet. Und sie sagt eben, man muss den großen Dingen im Kleinen begegnen. Gerade diese persönliche Resilienz hat auch sehr viel damit zu tun, dass man etwas tagtäglich macht. Das kann ein Hobby sein, das kann das Gärtnern sein. Ja, bei mir ist es das Klavierspielen. Und das hilft mir einfach, Abstand vom Alltag zu gewinnen. Ja, und also Michelle Obama hat mit dem Stricken begonnen während der Pandemie. Es wäre jetzt nicht meins. Aber sie sagt, das hilft einfach, dem Gehirn eine Pause zu geben und dann beim Klavierspielen ist es ja wirklich wortwörtlich, geben die Hände den Ton an. Und das hilft mir ungemein einfach, mich zu beruhigen, wieder bei mir zu sein und auch die Hoffnung zu haben, dass der Planet genauso resilient ist, wie wir es als Spezies sind. Und zum Thema vielleicht nochmal zurückzukommen des heutigen Tages, des heutigen Podcasts. Bei der Resilienz helfen auch gute Daten. Wenn man so überlegt, was braucht es, um gute Entscheidungen zu treffen, um resilient zu sein, dann sind Daten wichtig. Und es mangelt ja nicht an Krisen. Und die Krisenresilienz wird einfach immer wichtiger.
Dem habe ich absolut nichts hinzuzufügen. Herzlichen Dank für die spannenden Einblicke und vor allen Dingen vielen, vielen Dank für Ihre wertvolle Zeit, Ihre wertvollen Gedanken und Ausführungen, die Sie mit uns geteilt haben und die Zeit, die Sie mit uns verbracht haben.
Ich freue mich und ich hoffe, wir bleiben im Dialog.
Definitiv. Vielen Dank fürs Zuhören. Auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns wie immer auf eure Anregungen unter www.eb.de/podcast oder über unsere Social-Media-Kanäle. Abonniert gerne diesen Podcast, um auch die nächste Folge nicht zu verpassen, in der es um die praktische Seite der Sustainable Finance gehen wird. Bis zum nächsten Mal.
Schön, dass ihr dabei wart. Abonniert uns für weitere ermutigende Inhalte zur nachhaltigen Transformation in Kirche, Gesundheits- und Sozialwirtschaft.